Die Kirche hat durch die ganze Geschichte hindurch immer für eine private Eigentumsordnung plädiert. Und zwar aus dem ganz simplen Grunde heraus, weil sie selber auf Privateigentum angewiesen ist. Um der Freiheit der Kirche willen, braucht die Kirche auch ein Eigentum, über das sie verfügen kann. Mhm. Das heißt, sie braucht ja zunächst einmal die materiellen Voraussetzungen dafür, dass sie überhaupt existieren, predigen, verkünden, Gottesdienst feiern kann. Sie muss Kirchen bauen, Bibeln drucken. Alles das erfordert ja materielle Güter, über die die Kirche um ihre eigenen Freiheit willen auch als verfügbare Güter betrachten muss und nicht als solche, die sie gnädigerweise vom Staat oder von irgendeinem Kollektiv übertragen bekommt. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch oder auch nicht an den Kommunismus, wie schwer es war, überhaupt für die Kirche Bibeln zu drucken, Kirchenzeitungen zu drucken und so. Etwas ganz anderes ist, wenn die Kirche über eigene Druckereien verfügt. Da braucht sie nicht den Staat zu fragen, darf ich denn eine Kirche bauen? Darf ich denn hier Geld für die Missionen sammeln oder so? Also das sind die Eigentumsfrage berührt die Kirche selber auch.
Das heißt, obwohl die Kirche sich sonst sehr für die Armut einsetzt oder auch die Armut lebt, ist es ihr trotzdem wichtig, Eigentum zu besitzen?
Was heißt hier trotzdem? Das ist ja überhaupt die Voraussetzung dafür, dass sie armen Leuten helfen können, ist, dass sie selber etwas besitzen.
Ja.
Also es geht ja darum, dass sagen wir mal, der Reichtum gerecht verteilt ist. Und das ist nicht nur eine Frage der Verteilung, sondern wie komme ich überhaupt dazu, etwas zu produzieren? Mhm. Und ich glaube, dafür ist also das Privateigentum die Grundbedingung dafür, dass es überhaupt ein Motiv dafür gibt, etwas zu tun, etwas zu leisten, etwas zustande zu bringen. Und dann kann man dieses Produkt auch verteilen.
Auch im Rahmen der Kirche?
Ja, selbstverständlich. Nur die Kirche ist ja keine wirtschaftliche Einheit. Ja. Ich sage ja nur, das ist ein Hilfsmittel für die Kirche. Die Kirche ist kein Industrieunternehmen.
Ja.
Nur um die Bedeutung des Eigentums für die Freiheit eines Individuums oder auch einer Institution wie der Kirche zu betonen, glaube ich, ist dieser Hinweis von dauerhaftem Interesse, dass die Kirche manchmal natürlich auch ein merkwürdiges Verhältnis zum Geld haben konnte, gewinnen konnte. Dafür zeugen ja gerade die Armutsbewegungen innerhalb der Kirche. Zeugen auch bestimmte reformatorische Prozesse, prophetische Kritik gegen die reiche Kirche auch. Ja. Aber das hat nie dazu geführt, dass man etwa das Eigentumsrecht der Kirche an bestimmten Dingen und auch das Privateigentum, also von Individuen, über etwas verfügen zu können, in Frage gestellt hätte. Und das liegt einfach daran, das steht hier alles schon in der Bibel drin.
Ja, vielleicht würden Sie uns da einige Stellen aus dem Alten Testament zeigen oder aus dem Neuen Testament.
Die dürften Ihnen hinreichend bekannt sein aus den 10 Geboten. Ne? Das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen. Oder das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, nicht einmal begehren deines fremden Eigentums.
Ja.
Oder deines nächsten Eigentums. Ne? Fremdes Eigentum begehren. Schon alleine die Vorstellung, dass man so etwas, also was einem nicht gehört, nun gerne hätte, ne? von einem anderen sich das zu verschaffen, ist bereits schon als eine Sünde zu markieren. Ebenso hat der Neid der Besitzlosen, aber auch der Reichen auf die noch Reicheren immer als ein Laster gegolten. Ja? Also das ist im Grunde genommen doch auch ein Schutz, erstens mal vor Diebstahl, vor Eigentumsdelikten und auch vor einer Haltung, sozusagen es anderen nicht zu gönnen, dass sie was haben, es nicht ertragen zu können, dass man weniger hat als andere. Ne? Also diese Gier nach etwas, etwas zu haben.
Statt das heißt also, die Kirche ist nicht gegen das Eigentum als solches, sondern ist sogar für Eigentum, was die Kirche betrifft. Aber es geht ja speziell um die Geisteshaltung, mit der ich mit dem Eigentum umgehe oder wie ich mich dazu zu dem Eigentum als solchem verhalte.
In der Tat, es hat im Alten Testament ja, und das wird im Neuen ja nicht anders gewesen sein, dort wird nur noch eine radikalere und spirituellere Form, wie wir sehen werden, vorgezogen oder vorgenommen. Im Alten Testament sehen wir zunächst einmal gehört die Schöpfung allen.
Ja.
Gott hat die Schöpfung nicht für wenige private Eigentümer geschaffen,
ja,
sondern hier spricht man dann auch von der Gemeinnutzbarkeit der irdischen Güter, sprich der Schöpfung, die eigentlich für alle da sein sollte.
Mhm.
Nur damit ist die Frage ja der Ordnung, wer ist für was zuständig, noch nicht gestellt. Und da hat im Alten Testament bereits eine ganz klare Option gegriffen zugunsten des privaten Eigentums, das aber immer noch eine soziale Bindung hatte zugunsten der Schwachen und der Armen, sodass man von seinem Überfluss etwas nun abgeben sollte. Und es gibt auch eine soziale Kontrolle dagegen, dass es Leute gibt, die zu viel haben oder wo der Kontrast zwischen Arm und Reich zu groß wird.
Das Beispiel zum Beispiel im Neuen Testament, wo es heißt, dass es für einen Reichen sehr schwer ist, in das Himmelreich einzugehen, wird verglichen ja mit der Öse, durch die ein Kamel nicht hindurchpasst. Liegt das daran, oder sind damit nur die Reichen oder die besitzenden Leute angesprochen, die einfach nicht bereit sind, etwas abzugeben?
Ja, hier wird vor allem die innere Einstellung, die Gesinnung dem Eigentum gegenüber markiert. Es soll reiche Leute geben, aber auch Arme, ne, die an ihrem Hab und Gut so hängen, ne, wie so an einem Fetisch, ne, wie an einem Götzen, den sie sich da aufgebaut haben und sich ganz und gar daran, darauf zu verlassen, es zu umklammern, sich nicht davon lösen zu wollen, sein ganzes Heil darauf zu setzen, auf materielle Sicherheiten.
Ja.
Das soll natürlich durch diese Art von Gesinnung oder auch Kritik, es ist ja eine Kritik an einer bestimmten Haltung.
Ja.
Und der Reiche ist hier nicht einer, der mal zufällig irgendwie viel Geld erarbeitet oder geerbt hat, sondern der vielleicht seine innere Einstellung zu diesem Geld einmal besser überprüfen sollte, ob er nicht nur, dass er sich davon trennt, sondern dass er das also irgendwie optimal investiert, dass er eine Verantwortung dafür trifft. Und dass er das nicht oder nicht alles konsumiert, ne? Dass er es also praktisch doch anerkennt, dass Gott der Ureigentümer aller Dinge ist.
Franz von Assisi sagt ja, man soll die Dinge so besitzen, als besäße man sie nicht.
Ja, der ist natürlich noch eine Stufe weitergegangen, wie übrigens sein Kollege, der heilige Dominikus, der zur selben Zeit gelebt hat. Die haben für ihre Orden ja nun die Gütergemeinschaft. Ne? Also das ist das genaue Gegenteil von Privateigentum. Und die haben eine sehr radikale Form des Kommunismus geübt. Allerdings als eine reine freiwillige Angelegenheit und um also auch befreit zu sein für die Nachfolge Christi. Also Jesus selber ist ja doch eher zu den Armen zu zählen und hat auch die Armen selber als die Privilegierten im Himmelreich betrachtet. Nun gibt es aber viele Formen von Armut. Auch in einem Wohlfahrtsstaat oder in einem sehr reichen Lande leben doch eine ganze Menge Arme, vor allem auch Arme im Geiste womöglich. Also Leute, denen es irgendwie an Orientierung, an innerer Sinnhaftigkeit fehlt. Ja?
Das heißt also, Armut ist durchaus ein Zustand, der zu beseitigen ist, damit jeder sich in seiner Fülle entfalten kann.
In der Tat. Es geht also darum, zunächst einmal nicht nur die materielle Armut hier zu sehen oder materiellen Reichtum. Ne?
Ja.
Darauf kommt es gar nicht so sehr an. Das sind eigentlich nur Instrumente, das sind nur Mittel, ja? Lebensmittel sozusagen. Aber das Lebensziel ist ja nicht durch Eigentum oder durch das Geld gegeben. Aber es ist doch ganz gut, dass man also über die materiellen Dinge verfügen kann. Das gibt einem Freiheit, ganz konkrete Freiheit.
Ja.
Also nirgendwo ist die Freiheit konkreter als im privaten Eigentum. Und das soll natürlich nicht nur ein Privileg sein für wenige, die glücklicherweise was haben. Und die anderen, die vielleicht also nicht das große Glück gehabt haben, die geraten sehr schnell in eine Abhängigkeit. Entweder von irgendeinem Almosengeber oder von einem Staat, der ja auch nun als der große Wohltatenspender in Erscheinung tritt, in einem Sozialstaat, ne? Ist dann die Gefahr gegeben, dass Leute, die in Armut fallen, abhängig werden von staatlicher Subventionierung. Nun, Thomas von Aquin war ja, wie Sie bemerkt haben, ein Dominikaner und mithin ein Bettelmönch. Er musste es ja eigentlich wissen. Also, er lebte praktisch in einem kommunistischen System. Klöster sind kommunistische Systeme im Kleinen. Die Kirche hat diesen Fehler ja nicht gemacht, dieses System zu übertragen auf eine gesamte Volkswirtschaft. Mhm. Also die ganze Gesellschaft praktisch wie ein Kloster zu behandeln, ist nicht möglich. Ja. Da gibt es viele Gründe für. Aber Thomas von Aquin hat sehr pragmatische Gründe dafür gefunden, warum es nicht opportun ist, nicht sinnvoll ist, diesen Klosterkommunismus auf alle anderen zu übertragen.
Die Gründe wären zum Beispiel?
Sehr pragmatischer Art. Das ist sein Plädoyer für das Privateigentum, was es eben in einem Kloster nicht gibt. Das Privateigentum ist deswegen nötig, um die Menschen überhaupt zu einer Leistungsbereitschaft zu bringen. Mhm. In einem Kommunismus, wo alles gleichmäßig verteilt wird, interessiert sich keiner besonders dafür, durch eigene Arbeit, durch eigene Leistung auch großen Erfolg zu haben, weil er die Früchte ja gar nicht für sich selber nutzen kann. Mhm. Die werden ihm sofort abgenommen und dann umverteilt, nicht wahr? Also Privateigentum stimuliert einfach zur Leistung. Man ist motivierter. Dann gibt es noch einen anderen Grund. Es gibt dann endlich einmal einen, der verantwortlich dafür ist. Wenn allen alles gehört, fühlt sich keiner für irgendwas verantwortlich. Ja. Das sehen Sie, wenn Sie mal ein Telefonhäuschen sehen, das dem Staat gehört. Mhm. Oder fahren Sie mal mit der Deutschen Bundesbahn, obwohl die inzwischen schon privatisiert ist, aber doch der Staat noch dahinter. Wie viele Güter in der öffentlichen Hand werden also nicht sorgfältig behandelt, weil keiner da ist, der als Privater ein Interesse hat, es zu pflegen, es also in Ordnung zu halten. Ein Privater stellt doch, es ist eben nicht der Mietling, der davonläuft, wenn es gefährlich wird, sondern er setzt sich für sein Eigentum ein. Er sorgt dafür, dass es produktiv genutzt wird.
Das heißt also, das Eigentum ist deshalb notwendig, damit oder bestimmt die Art und Weise, wie ich mit Gegenständen umgehe.
Sehr wohl, gerade in der Wirtschaft ist das entscheidend. Vor allem auch dann, wenn es darum geht, zu wissen, wer ist eigentlich für was verantwortlich. Es entsteht ja in einem Kloster beispielsweise. Ja. Und der Thomas von Aquin hat diese Gründe genau genannt. Ja. Also im Kloster fehlt der, also wenn hier kein Gewinninteresse, kein Leistungsstimulus in Form von Privateigentum ist, muss natürlich die Religion die Leistung sozusagen stimulieren, motivieren.
Schafft sie das?
Ja, und da wird er schon seine Erfahrungen auch mit einigen Faulpelzen gesammelt haben. Ne? Oder auch mit einem unverantwortlichen Umgang mit Privateigentum, auch in einem Kloster. Oder auch, dass es einen Streit gibt über das gemeinsame Eigentum, weil keiner weiß, wem was nun gehört. Ne? Und ein Prior kann auch nicht immer, oder ein Abt kann nicht immer entscheiden, und genau wissen, welche Bedürfnisse hat der Einzelne. Ja. Also um diese Ordnung, eine Friedensordnung zu schaffen, war Thomas von Aquin für das Privateigentum. Allerdings immer auch unter der Voraussetzung, die wir schon im Alten Testament gesehen haben, dass nämlich Gott der eigentliche Ureigentümer ist und bleibt. Mhm. Dass er die Schöpfung geschaffen hat, nicht für einige private oder so Zwecke, sondern für alle Menschen. Dass aber dann eine Aufteilung in privater Hand in concreto in der Wirtschaftsordnung gemacht werden muss. Ne? Aber dieses, sagen wir mal, die Vorstellung, es gibt doch eine Privateigentum, aber das muss sozial verpflichtet sein.
Ja.
Es gibt eine Hypothek, eine soziale Hypothek. Das ist eine Sache, die auch das Grundgesetz kennt. Es gibt die soziale Verantwortlichkeit für das private Eigentum.
Gilt das noch, dass man den Zehnten abgeben sollte von seinem Einkommen?
Ja, inzwischen ist es ja wesentlich mehr. Ne? Es gibt Leute, die zahlen 50% oder 60% Steuern.
Durch die Steuern, ja.
Ja, und die Sozialabgaben und was das alles dazu kommt, das kommt ja fast einer Enteignung gleich. Und manche sind dann gar nicht mehr motiviert und sagen, also ich arbeite doch nicht hier für den Staat allein. Das ist mir einfach zu viel. Man will jetzt hier auch durch die Steuerreform diese hohen Sätze etwas abflachen. Um damit auch den Privaten mehr Motive zu geben, Leistung zu zeigen in der Wirtschaft, mehr zu investieren in die Wirtschaft.
Ja.
Und nicht in eine Behörde, die nur Umverteilungen vornimmt, aber doch oft sehr unproduktiv ist. Eine Behörde kann nur den Mangel verwalten, aber sehr produktiv sind sie normalerweise nicht.
Das heißt also, das Eigentum, ja, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, aber dann schneiden Sie das raus. Ja, also was das Eigentum als solches betrifft, sollte nicht zu viel davon abgegeben werden, damit also die Motivation als solche bestehen bleibt.
Ja, das ist ganz entscheidend für eine auf Wachstum bezogene Marktwirtschaft etwa, dass der Staat nicht einen solch hohen Anteil bekommt, dass darunter die privaten Initiativen leiden. Sie sehen ja, mit dem Eigentum ist ja auch Verantwortung verbunden.
Ja.
Das heißt, vor allem wenn es in die Wirtschaft investiert wird, als Kapital,
ja,
riskiert man ja auch den Verlust. Es ist nicht ganz risikofrei. Es ist nicht so, wie, ja, wenn Sie ein Talent vergraben, sondern wenn Sie mit den Talenten wuchern, riskieren Sie natürlich auch manche Verluste. Es kann schiefgehen. Das sehen Sie ja bei den Aktien. Nicht?
Das
sind ja Kapitalanlagen, die oft ganz irrational zustande gekommen sind und wo dann totale Überschätzungen stattfinden und nachher eine große Enttäuschung, dass die Aktie nicht mehr so viel wert ist, wie man mal dafür bezahlt hat. Ne?
Ja, aber glauben Sie nicht auch etwas idealistisch gesehen, dass allein die Abgabe mich auch motivieren könnte? Das heißt, ich bin bereit, mehr zu arbeiten, mehr zu verdienen, mehr abzugeben, weil ich weiß, das, was ich abgebe, kommt wiederum dem Staat zugute,
ja,
der es wiederum, oder der Kirche, die es wiederum gut einsetzt für einen anderen Zweck.
Natürlich, aber die Frage ist, ob das auf freiwilligem Wege geschehen sollte oder ob das erzwungen wird. Und außerdem, ob man nur in dieser Verteilungsmentalität verbleiben sollte. Ich glaube, man sollte dem Gedanken auch von der Kirche her näher treten, einmal zu fragen, wie können wir nicht nur den vorhandenen Kuchen gerecht verteilen, sondern wie können wir den Kuchen selber, das Produkt selber vergrößern,
mhm,
und wie können wir mehr Leute dazu bringen, Arbeit zu finden in der Wirtschaft und, mhm, dabei auch Kapital zu bilden.
Mhm.
Vor allem durch Sparen auch, durch Konsumverzichte und durch geschicktes Investieren in die Wirtschaft. Ich glaube, da wäre eine größere Chance gegeben, Armut in einem materiellen Sinne zu beseitigen, als durch einen Wohlfahrts- oder Sozialstaat, der immer größer wuchert und nur Verteilungen übernimmt, dabei aber neue Abhängigkeiten schafft.
Mhm.
Also den Armen ist sehr oft nicht damit geholfen, dass sie so eine Art Abfindung bekommen, sondern man sollte ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich produktiv bewähren können. Man sollte sehen, dass sie in Arbeit kommen. Man sollte ihnen zeigen, wie man was erwirbt und ihnen nicht durch Almosen sozusagen die Lust an der Leistung nimmt.
Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung in Deutschland? Weil man sagt, es wird eine Zweiklassengesellschaft auf mittel- oder langfristig geben. Das heißt, immer mehr Reiche, sehr Reiche und immer mehr Arme, sodass die Mittelschicht oder das Bürgertum als solches immer weniger existiert,
ja,
oder abnimmt.
Nun bin ich kein Prophet. Es gibt gewisse Tendenzen dieser Art, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer werden könnte. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass wir vielleicht unseren Mittelstand,
mhm,
stark vernachlässigt haben. Da auch das Handwerk gehört hier dazu. Ich meine, man sollte nicht in diesen Extremen immer denken, hier arm und dort reich. Ich,
ja,
finde gerade die deutsche Gesellschaft ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir doch noch einen gesunden, breiten Mittelstand haben, den wir pflegen müssten. Auch das käme der Vorstellung,
ja,
eines Aristoteles. Ne? In der Mitte liegt die Tugend,
ja,
und auch die Politiker, mhm, haben ja die neue Mitte entdeckt. Ich meine, die alte wäre gut genug immer noch gewesen, und es kommt darauf an, eben diese kleineren Einheiten zu fördern. Das läge auch dann ganz im Sinne der Subsidiarität.
Ja.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft stärker also auf die Initiative der vielen kleinen Einzelnen angewiesen sind.
Ja.
Und dass wir immer weiter wegkommen von diesen zentralistischen globalen Lösungen. Das liegt einfach im Zug der Zeit, der Individualisierung.
Ja.
Unsere Wirtschaft wird immer anspruchsvoller. Und auch die Mitarbeiter, die werden in Zukunft nicht bloß nur Arbeitnehmer sein wollen, sondern, mhm, Miteigentümer werden wollen und damit auch eingebunden werden sollen in den Bereich der Wirtschaft, wo sie dann auch als Miteigentümer, wenn sie so wollen, als Kapitalisten, als Shareholder, auch eine gewisse Verantwortung übernehmen können und mitbestimmen können in einem echten Sinne.
Thank you.